Deutschlandfunk. Interview der Woche.
Heute mit Benjamin Hammer am Mikrofon und mit mir gemeinsam im Hauptstadtstudio in Berlin sitzt Patrick Schnieder, CDU-Mitglied und seit 2 Monaten Bundesverkehrsminister. Wir zeichnen dieses Gespräch am Mittwochmittag auf. Herr Minister, herzlich willkommen im Deutschlandfunk.
Grüße, Herr Hammer.
Sie sind zu Hause in der Gemeinde Arzfeld in Rheinland-Pfalz und ich habe vor der Sendung mal nachgeschaut, wie man da von Berlin aus mit der Bahn und dem Bus hinkommt. Mit dem ICE geht es nach Köln, da muss man dann über 1 Stunde auf den Anschlusszug in die Eifel warten und von Gerolstein braucht man dann nochmal über 1 Stunde mit dem Bus. Reisezeit von Berlin aus fast 9 Stunden. Haben Sie sich diese Strapaze schon mal angetan?
Nein, das habe ich noch nicht getan, weil es einfach zu viel Zeit kostet. Für mich ist aus dieser Region der Flieger erste Wahl.
Jetzt muss man ja gar nicht über 9 Stunden Strecken reden, um zu bemerken, dass es eine relativ hohe Unzufriedenheit gibt bei Bahnkundinnen und Bahnkunden mit Blick auf die Pünktlichkeit. Jeder dritte Zug im Fernverkehr der Deutschen Bahn kommt verspätet. An. Vor einem Jahr wurde Deutschland während der Fußball-Europameisterschaft von Besuchern aus dem Ausland für seine Bahn teilweise verspottet. Die Bahn gelobt seit Jahren, es bald endlich besser zu machen. Warum soll das jetzt ausgerechnet mit Ihnen als Bundesverkehrsminister klappen?
Der Zustand ist inakzeptabel, das will ich festhalten. Und er muss besser werden. Und wir müssen uns anschauen, woran liegt die Unzuverlässigkeit? Was sind die Gründe für diese Unpünktlichkeit? Und da ist eine Ursache sicherlich der Investitionsstau, den wir haben. Das Material ist nicht in der besten Form, wenn ich das mal vorsichtig ausdrücken darf. Wir müssen kräftig investieren. Und dann müssen wir uns das System insgesamt mal anschauen. Passt das alles so und wo haben wir Möglichkeiten, es besser zu machen?
Wenn mehr investiert, gleich gebaut wird, dann beißt sich das mit pünktlichem Zugverkehr. Baustellen verzögern den Bahnverkehr. Heißt das, erst einmal müssen wir uns auf noch mehr Verspätungen einstellen?
Das betrifft alle Verkehrsträger in Deutschland. Es betrifft die Straße, es betrifft die Schiene, es wird auch die Wasserstraße betreffen. Wir haben Nachholbedarf bei der Infrastruktur. Wir müssen viel investieren. Das heißt, wir müssen viele Baustellen eröffnen. Ich freue mich zunächst mal über jede Baustelle, weil sie die Perspektive bietet, wenn wir fertig sind, wird es besser werden. Und das ist auch das, was wir vermitteln müssen. Aber wir müssen genauso ehrlich sagen, solange es eine Baustelle gibt, führt sie zu Beeinträchtigungen und führt dann im Bahnverkehr natürlich auch zu Verspätungen und Beschwernissen.
Die Frage, die sich viele Beobachter stellen, ist, welches Spitzenpersonal der Bahn versucht, die Bahn wieder aufs rechte Gleis zu bringen. Im Koalitionsvertrag ist die Rede von einer personellen Neuaufstellung. Und Ihr Start mit Blick auf Bahnchef Richard Lutz, der verlief zumindest in der Außenwahrnehmung nicht wirklich harmonisch. Sie haben der FAZ gesagt, dass Sie mit Personalplänen des Managements in keiner Weise einverstanden seien. Jetzt würden Korsettstangen eingezogen. Wie muss ich mir das vorstellen? Reden Sie und Richard Lutz kaum noch miteinander?
Wir sind regelmäßig im Austausch und das geht auch nur gemeinsam. Wir haben beide eine Verantwortung für das System Schiene und die nehmen wir auch wahr, die nehmen wir auch gemeinsam wahr. Das, was Sie dort schildern, war eine Begebenheit zu Beginn meines Amtsantrittes. Da bin ich über bedeutende Veränderungen bei einer Tochtergesellschaft der Bahn, was die Besetzung des Vorstandes oder die Umstrukturierung des Vorstandes anging, nicht informiert worden. Und das, finde ich, geht nicht, weil das Maßnahmen sind, die am Schluss auch mit dem Verkehrsminister nach Hause gehen. Er muss darüber informiert sein. Das haben wir besprochen, das haben wir begradigt, das wird es in Zukunft so auch nicht mehr geben. Das mag auch mit dem Amtswechsel zu tun haben, mir geht es allein um den Fakt und dann wird das in Zukunft eben anders funktionieren und besser laufen. Aber wir müssen uns in der Tat die Struktur bei der Bahn anschauen, darüber spricht vor allem der Koalitionsvertrag, wie ist die Gesamtaufstellung dort. Wir haben, sag das mal mit meinen Worten, ein Konglomerat vielleicht an Gesellschaften. Einigen wusste ich bis dato von der Existenz gar nichts. Und wir müssen uns wirklich fragen, brauchen wir diese Struktur und brauchen wir vor allen Dingen die personelle Aufstellung in diesen Strukturen. Das ist eine Vielzahl von Vorstandspositionen. Und da werden wir uns sehr genau anschauen, im Sinne des Koalitionsvertrages, müssen wir die Strukturen so aufrechterhalten oder können wir sie nicht vielleicht besser gestalten?
Sie sprechen den Koalitionsvertrag an. Ich habe es mir vorher rausgeschrieben. Da steht drin, man werde die Infrastruktursparte der Bahn vom DB-Konzern weiter entflechten. Klammer auf für die Hörerinnen und Hörer. Das ist eine Forderung von CDU und CSU. Innerhalb des integrierten Konzerns. Klammer auf, das klingt dann nach SPD. Ist das ein typischer Koalitionskompromiss, bei dem sich am Ende kaum etwas ändern wird?
Nein, das ist schon eine deutliche Veränderung dessen, was wir bisher haben. Wir werden zu einer Entflechtung kommen. Wir werden die Infrastruktursparte, also das Netz, sehr viel stärker auf die öffentliche Hand wieder ausrichten. Ich halte das auch für dringend erforderlich. Insofern ist das kein Kompromiss, sondern das ist das, was der Koalitionsvertrag uns vorgibt und was wir beide gemeinsam so da reingeschrieben haben und auch dazu stehen.
Sie arbeiten aktuell an Vorschlägen für eine solche Reform. Aus dem Bahnkonzern ist zu hören, dass es da nicht furchtbar viel Austausch mit Ihnen gibt. Trügt der Eindruck?
Wir haben uns zunächst einmal vorgenommen, uns selbst ein Bild davon zu machen. Das ist ein hochkomplexes Gebilde. Das braucht auch ein bisschen Zeit, um sich das anzuschauen. Ich rede mit vielen verschiedenen Personen, Institutionen darüber, auch mit der Bahn. Aber wenn wir das insgesamt mal zusammen haben, dann werden wir das auch öffentlich machen, ist doch vollkommen klar. Und dann werden wir im Übrigen auch die Schlussfolgerungen aus den Überlegungen ziehen, die wir dann getroffen haben.
Sie haben vorhin die Infrastruktur und das Schienennetz angesprochen. Da geht es auch um Trassenpreise, also Gebühren, die die Bahnen, nicht nur die Deutsche Bahn, sondern auch die Konkurrenten zahlen müssen, auch der Cargoverkehr für die Nutzung dieser Trassen. Und jetzt schlägt die Eisenbahngewerkschaft EVG in der Bild-Zeitung Alarm und warnt vor möglichen Preissteigerungen für Bahnkunden, die historisch seien, von deutlich mehr als 10%. Der Grund: stark steigende Trassenpreise im nächsten Jahr. Was ist vor diesem Hintergrund Ihre Botschaft an Bahnkundinnen und Kunden und wie kann eine solche Preissteigerung verhindert werden?
Also das Trassenpreisproblem ist länger bekannt. Auch dazu haben wir uns vereinbart, dass wir das angehen wollen, und zwar mit einer grundlegenden Reform dieses Trassenpreissystems. Das wird nicht ganz schnell gehen, weil es auch ein komplexes System ist. Was wir sofort angepackt haben, und da sind wir schon in den ersten Schritten dabei, ist eine sofortige Senkung des Anstiegs jedenfalls der Trassenpreise, die zu erwarten sind. Da sind wir im Anhörungsverfahren im Moment. Wir hoffen, dass wir fürs nächste Jahr den Anstieg deutlich dämpfen können, der prognostiziert bei 38% liegen soll und dass wir den auf unter 20% damit drücken können. Zweiter Punkt, der für die Zukunft auch schon, ich sag mal, festgezurrt ist: wir werden die Eigenkapitalausstattung der Bahn bzw. die Zuführung zum Eigenkapital als Fördermaßnahme aus dem Bundeshaushalt einstellen. Das führte eben auch dazu, dass die Trassenpreise angestiegen sind. Das liegt dieser Berechnung mit zugrunde. Wir werden diese Eigenkapitalerhöhungen, die es in der Vergangenheit gegeben hat, die noch ein letztes Mal jetzt mit abfinanziert werden, in Zukunft durch Zuschüsse ersetzen, durch direkte Zuschüsse. Auch das wird dazu führen, dass die Trassenpreise nicht weiter ansteigen. Aber das entbindet uns nicht davon, dass wir eine grundlegende Reform dieses Trassenpreissystems angehen. Das geht nicht von heute auf morgen, aber das streben wir an.
Wenn jetzt ein Gewerkschaftschef vor so heftigen Preissteigerungen warnt, mehr als 10%, können Sie Bahnkundinnen und Kunden beruhigen, dass es nicht so kommen wird?
Das Verkehrsministerium macht keine Ticketpreise. Ich kann nur sagen, dass wir alles dafür tun, dass wir die Trassenpreise im Griff behalten und dass wir perspektivisch die Trassenpreise auch senken können. Die Problematik ist seit längerem bekannt. Wir stehen da unter Druck, das ist überhaupt keine Frage und deshalb handeln wir auch sofort.
Herr Minister, tausende Familien in Deutschland konnten bis vor wenigen Wochen Bahn fahren und sich darauf verlassen, zusammen mit den Kindern zu sitzen und nicht zu viel dafür zu bezahlen. Kostete bislang etwa 20 Euro für Hin- und Rückfahrt, die Reservierungen, auch bei fünfköpfigen Familien. Diese Reservierungen kosten mittlerweile für fünf Reisende 55 Euro hin und zurück. Die Bahn hat die Familienreservierung abgeschafft. Viele Familien- und Verkehrsverbände sind empört. Sie auch?
Ich glaube, man muss zunächst einmal feststellen, dass die Bahn bisher der familienfreundlichste Verkehrsbetrieb, Transporteur, Anbieter war, dass er das ist und dass er das nach wie vor bleibt. Sie haben die Möglichkeit, nach wie vor Kinder bis 14 Jahre kostenlos mitzunehmen auf der Fahrkarte der Eltern. Das haben sie sonst nirgendwo. Gleichwohl kann man diese Maßnahme kritisieren. Ich habe das auch getan. Ich halte den Zeitpunkt für äußerst schlecht. Wir reden gerade darüber, wie wir Bahnfahren attraktiver gestalten, zuverlässiger gestalten. Wir stehen vor der Hauptferienzeit im Jahr. Ich finde, das hätte kommunikativ, wenn man so etwas machen muss, aus betrieblichen Gründen, die Bahn hat ja da auch Dinge vorgetragen, die man zur Kenntnis nehmen muss, anders rüberbringen können. Das ist so, aber es bleibt letztlich eine Entscheidung der Bahn.
Wann erfahren wir, wer der neue Bahnchef wird?
Wir werden jetzt in den nächsten Wochen unsere Strategie, wie wir mit der Schiene, wie wir mit der Bahn insgesamt umgehen, fertig machen. Und dazu werden dann verschiedene Fragen gehören, werden Eckpunkte festlegen. Dazu gehören auch Strukturfragen bei den Gesellschaften und bei den Vorständen. Und dann werden wir uns ganz am Ende auch mit Personalfragen beschäftigen.
Herr Minister, wir sprachen eingangs über den doch beschwerlichen Weg mit öffentlichen Verkehrsmitteln in Ihrer Heimatgemeinde. Da fahren nicht furchtbar viele Busse. Gehe ich recht in der Annahme, dass das Deutschland-Ticket jetzt nicht der große Renner bei Ihnen im Ort ist?
Ja, sehen Sie, das ist ländlicher Raum und das ist extrem dünn besiedelter ländlicher Raum auf einer großen Fläche. Nur um das mal klar zu machen, mein Wahlkreis umfasst eine Fläche von etwa anderthalb Mal im Saarland und besteht aus 399 Städten und Gemeinden. Dann kann man sich vorstellen, wie dünn besiedelt das ist und wie schwierig es ist für die Länder oder für das Land Rheinland-Pfalz, dort einen öffentlichen Personennahverkehr, der halbwegs attraktiv ist, überhaupt nur hinzubekommen. Und deshalb, glaube ich, kann man auch verstehen, dass es so viele Nutzer des Deutschland-Tickets in dem Bereich wie in anderen ländlichen Bereichen auch nicht gibt.
Und in Ballungsräumen wird das anders bewertet. Da findet das Deutschland-Ticket relativ viel Zuspruch, aber nicht genug, damit es kostendeckender angeboten werden kann. Laut Koalitionsvertrag soll das Deutschland-Ticket fortbestehen und bis 2029 im Preis für die Kunden stabil bleiben. Wird das klappen?
Darüber verhandeln wir gerade mit den Ländern. Ich finde, dass das Deutschland-Ticket sich bewährt hat. Es ist ein Erfolg, dass über 13 Millionen Menschen in Deutschland das nutzen. Wir haben deutliche Vorteile, wenn ich nur an die Tarifstruktur denke. Mich hat das früher, wenn ich mit dem Bus unterwegs war, immer geärgert, wenn man verkehrsverbundübergreifend dann gefahren ist. Da musste man nachlösen, dann eine neue Tarifstruktur. Das hat das Deutschland-Ticket beseitigt und das muss man wirklich als positiv dort vermerken. Nun sind die Unterschiede, liegen ja auf der Hand. Sie haben das am Beispiel meiner Herkunft jetzt aufgezeigt und auch die Länder haben natürlich ein unterschiedlich stark ausgeprägtes Interesse, bestimmte Finanzmittel dafür aufzuwenden. Wir haben allerdings bei der Verkehrsministerkonferenz uns darauf verständigt, dass sowohl die Länder ihren bisherigen Anteil, der insgesamt 1,5 Milliarden ausmacht, dort zur Verfügung stellen, genauso wie ich das für den Bund sagen konnte. Aber so wie es aussieht, die Zahlen sind noch nicht valide, aber man kann davon ausgehen, dass es eine Lücke bleibt. Und die müssen wir natürlich schließen. So, und da gibt es mehrere Möglichkeiten. Die kann einer von den Partnern übernehmen, die kann man paritätisch verteilen und man kann theoretisch die Nutzerfinanzierung erhöhen, also den Preis für das Ticket. Das ist im Koalitionsvertrag jedenfalls größtenteils ausgeschlossen. Da steht etwas von anteiliger Finanzierung drin. Das heißt nicht, dass der Preis nicht insgesamt steigen darf, aber der Anteil insgesamt an den Finanzierungen, der muss stabil bleiben. Das könnte also allenfalls so ein kleiner, klitzekleiner Inflationsausgleich sein. Und darüber müssen wir uns jetzt einigen. Das wollen wir auch tun, damit das Deutschland-Ticket fortbestehen kann.
Sie hören das Interview der Woche im Deutschlandfunk heute mit dem Bundesverkehrsminister Patrick Schnieder. Lassen Sie uns über Investitionen sprechen, die der Bahn zugutekommen sollen, über Geld, mit dem marode Autobahnbrücken saniert werden sollen. Es geht dabei auch um das Sondervermögen Infrastruktur. Dahinter verbergen sich mögliche neue Schulden in Höhe von bis zu 500 Milliarden Euro in einem Zeitraum von 12 Jahren. Jetzt hilft viel, nicht immer viel. Wie wollen Sie sicherstellen, dass das Geld klug investiert wird und wirklich zusätzlich zu bestehenden Planungen investiert wird?
Wir haben für die nächsten 5 Jahre für Verkehrsinvestitionen insgesamt 166 Milliarden Euro zur Verfügung. Das sind über 60% mehr als in den zurückliegenden 5 Jahren für Infrastrukturinvestitionen da waren im Verkehrsbereich. Das ist ein erheblicher Fortschritt. Und jetzt wird entscheidend sein, dass wir das auch schnell umsetzen können. Und deshalb wollen wir möglichst schnell auch das Planungs- und Genehmigungsrecht anpacken, damit das nicht mehr so lange dauert, bis man eine Brücke neu bauen kann, damit man in die Schiene schnell investieren kann, damit man nicht an Verfahren scheitert. Also Schnelligkeit ist jetzt Trumpf.
Jetzt wird auch investiert, damit im Kriegsfall möglicherweise auch Panzer besser rollen können, Militärgerät besser transportiert werden kann. Wie präsent ist dieses Thema in Ihrem Ministerium, auf Ihrem Schreibtisch, dass auf einmal Verkehr und Verteidigung noch stärker zusammengedacht werden?
Das ist ein ganz großes Thema, und zwar nicht nur bei uns, das ist auf der ganzen Welt eigentlich aktuell Thema, auch bei den Kollegen in Europa. Resilienz von Infrastrukturen im Verkehr ist ein beherrschendes Thema gewesen. Es geht ja natürlich auch um grenzüberschreitende Verkehre, und die Sicherheitslage hat sich überall auf der Welt verändert, und auch das Bewusstsein dafür, dass unsere Brücken, dass unsere Schienen Material transportieren müssen, das wir bisher so nicht mehr auf dem Schirm hatten. Und deshalb ist das bei uns auch sehr virulent. Wir haben im Bundeshaushalt, im Verteidigungsetat, einen Posten für Verkehrsinfrastrukturinvestitionen, der von uns bewirtschaftet wird. Wo es also darum geht, dass wir Infrastrukturen, die besondere Bedeutung für Verteidigung und Sicherheit haben, hier anpacken können. Und da sehen Sie, das ist etwas, was sehr präsent ist im Moment.
Herr Minister, in Europa herrscht gerade extreme Hitze und die Häufung von Extremwetterereignissen hängt mit dem Klimawandel zusammen. Ihr Sektor, der Verkehrssektor, der reißt immer wieder und absehbar auch in den nächsten Jahren die gesetzlichen Emissionsvorgaben. Jetzt sind Sie erst seit ein paar Wochen in Verantwortung als Bundesverkehrsminister, aber wenn ich mal so fragen darf, vor dem Hintergrund des Klimawandels, hat die Politik den Schuss nicht gehört?
Die Politik hat den Schuss gehört und nicht erst gestern. Wir haben allerdings im Verkehrsbereich und übrigens auch beim Wohnen die dicksten Bretter zu bohren. Da haben wir die größten Aufgaben zu machen und es ist nicht leicht, das hinzubekommen, insbesondere um Akzeptanz bei den Menschen dort zu schaffen für die Maßnahmen, die man ergreifen muss und auch die Wirtschaft nicht abzuwürgen. Weil das so ein großes und wichtiges Thema ist, habe ich gleich nach Amtsantritt Expertenforum eingerichtet und berufen, dass uns jetzt bis Sommer Vorschläge machen, wie wir Klimaschutzziele im Verkehrsbereich einhalten können, wie einzelne Maßnahmen aussehen. Solche Expertenforen hat es vorher auch schon gegeben, hatten wir auch schon im Verkehrssektor. Wir haben jetzt großen Wert darauf gelegt, dass da Ergebnisse bei rauskommen, die praktikabel sind. Also es nützt uns nichts, dass wir bestimmte Dinge da aufschreiben, die wir aber gar nicht umsetzen können, weil es keine Akzeptanz dafür gibt oder weil sie an anderer Stelle uns behindern und zurückwerfen. Sondern es geht um Dinge, die wir umsetzen können, die wir schnell umsetzen können, die Akzeptanz finden und die auch Wirkung zeigen. Und da bin ich guter Dinge, dass uns das gelingt und dass wir dann genau identifizieren, welchen Weg wir dort gehen wollen.
Ich würde das gerne verstehen, Herr Minister. Es braucht mehr Umsetzung auf der einen Seite und auf der anderen Seite fordert die Union beispielsweise Anpassungen beim Verbot von Autos mit Verbrennermotoren ab 2035. Wie soll das zusammenpassen?
Die Menschen werden selbst entscheiden, welche Antriebstechnologie sie benutzen. Unsere Aufgabe ist es, den Weg dorthin aufzuzeigen und Leitplanken zu setzen. Ich nenne Ihnen ein plastisches Beispiel. Heizungsgesetz, das war super gemeint. Das Gegenteil ist bewirkt worden von dem, was man wollte. Es sind nie so viele Gas- und Ölheizungen eingebaut worden, wie nach dem gut gemeinten Heizungsgesetz. Und den Fehler sollten wir nicht nochmal machen. Wir werden über den CO2-Preis bestimmte Dinge steuern. Wir wollen Elektromobilität beispielsweise attraktiver machen, noch attraktiver machen. Es gibt eine steuerliche Förderung, das ist vom Finanzminister in die Wege geleitet worden. Wir haben im Koalitionsvertrag etwas zu einer Förderung von E-Autos drinstehen. Mein Ressort ist dafür verantwortlich, dass wir Ladeinfrastruktur ausbauen, sodass der Zug genau in die Richtung fährt. Und das wollen wir unterstützen, sodass die Menschen aus eigenem Antrieb dann entscheiden, das ist genau die richtige Mobilitätsform für mich. Das schafft Akzeptanz und das sichert, dass ich auch dahin komme.
Wenn Sie erlauben, dass ich noch ein weiteres Beispiel nenne, der Luftverkehr. Da könnten die Emissionen des Luftverkehrs in Deutschland in diesem Jahr steigen, statt zu sinken. Die Branche wächst rasant und große Elektroflugzeuge oder grüner Treibstoff in ausreichendem Ausmaß, das ist noch absolute Zukunftsmusik. Jetzt sagt die Bundesregierung, wir wollen den Luftverkehrsstandort Deutschland weiter stärken. Wie gesagt, eine Branche, die wächst und wächst. Wäre es da nicht an der Zeit, sich einzugestehen, dass das mit den Klimazielen im Verkehr nichts mehr wird?
Also der Luftverkehr ist ein besonderes Thema. Ich bin dankbar, dass Sie das auch so ansprechen. Wir haben in der Tat steigende Zahlen im Luftverkehr, haben aber in Deutschland, haben aber noch nicht den Stand von vor Corona wieder erreicht. Weltweit, auch europaweit, sieht das ganz anders aus. Da sind die Steigerungsraten ganz andere. Das hat zur Folge, dass bei uns die Verkehre eben in Deutschland nicht mehr starten und landen, sondern in der Nachbarschaft. Das heißt, sie haben unter dem Strich gar keine Einsparung. Sie haben zusätzliche Emissionen. Möglicherweise in Deutschland bleibt das niedriger als bei anderen, aber der Verkehr geht überhaupt nicht zurück. Und dann müssen Sie sich fragen, macht das Sinn, dass zum Beispiel eine Frachtmaschine bei mir in der Heimat nicht auf dem Flughafen Hahn landet, sondern 50 Kilometer weiter in Luxemburg oder 100 Kilometer weiter in Lüttich, und LKWs die Waren wieder zurücktransportieren, da wo sie eigentlich landen könnten, wenn wir wettbewerbsfähigen Luftverkehr in Deutschland hätten. Das schadet dem Klima noch viel mehr. Also wir brauchen pragmatische Lösungen. Wir arbeiten aber auch sehr intensiv daran, dass wir auch den Luftverkehr dekarbonisieren. Gerade heute findet eine große Konferenz bei mir im Hause statt, wo wir mit den Stakeholdern in diesem Bereich, mit denen, die da tätig sind, über diese Konzepte beraten, wie können wir denn den Hochlauf schaffen bei alternativen Antrieben, bei E-Fuels, und diese Bemühungen werden weiter stattfinden. Aber es bringt uns gar nichts, wenn wir in Deutschland die Dinge nach unten drücken und um uns herum quasi der Verkehr dann blüht und damit auch die Wirtschaft blüht. Das ist für uns ein ganz zentraler Bereich auch der Wirtschaft. Nochmal, Transformation muss da stattfinden, aber wir dürfen den Flugverkehr auch nicht aus Deutschland mit aller Macht vertreiben.
Das klang bei allem Respekt jetzt aber in den vergangenen Minuten nicht danach, dass Deutschland im Verkehrssektor seine gesetzlich vorgegebenen Emissionsziele einhalten wird.
Das ist Ihre Interpretation. Warten wir es mal ab. Wir sind auf einem guten Weg. Nochmal, ich verschweige nicht die Schwierigkeiten, die es da gibt. Wir müssen uns da sehr anstrengen. Aber ich bin sehr dafür, dass wir das Kind nicht mit dem Bade ausschütten und uns der Möglichkeiten begeben, nämlich einer wirtschaftlichen Potenz, die uns auf der anderen Seite in die Lage versetzt, diese Herausforderungen meistern zu können.
Eine persönliche Frage zum Schluss, wenn ich darf. Wie schnell fahren Sie persönlich gerne auf der Autobahn?
Im Moment fahre ich nicht besonders schnell auf der Autobahn, weil ich mit einem E-Fahrzeug unterwegs bin. Wenn ich da schneller als 100 fahre oder 110, dann ist der Akku schneller leer, als ich zu Hause bin. Insofern, das diszipliniert, und das wird auch in Zukunft, glaube ich, auf breiter Front so sein. Mit dem Aufwachsen der E-Autoflotte in der Bevölkerung werden die Geschwindigkeiten auf den Straßen auch abnehmen.
Und freuen Sie sich, wenn ein Porsche mit Tempo 200 an Ihnen vorbeirast oder dann doch mit Ihnen ein Tempolimit auf deutschen Autobahnen wie in fast ganz Europa?
Nein, ich freue mich nicht darüber, wenn da jemand vorbeirast. Wir haben aktuell eine Durchschnittsgeschwindigkeit auf deutschen Autobahnen von 115 Stundenkilometern. Das ist dann vielleicht der Ausreißer. Ich will mal darauf hinweisen, bei dieser ganzen Diskussion, dass wir einen Großteil des Netzes, des Autobahnnetzes in Deutschland, entweder normiert oder faktisch geschwindigkeitsbegrenzt haben. Und wenn Sie mal so um München herumfahren und im Rhein-Main-Gebiet und im Ruhrgebiet, dann stellen Sie zu vielen Tageszeiten fest, da kann ich gar nicht schneller als 60 oder 80 fahren, selbst auf der Autobahn, weil so viel Verkehr ist. Also wir reden über einen kleinen Teil des Netzes. Und ich glaube, dass sich das Problem, dass es da Einzelne gibt, die über die Stränge schlagen, dass sich das erledigt.
Aber kein Tempolimit?
Mit mir wird es jedenfalls diese Diskussion nicht geben, nein.
Herr Minister, vielen Dank für Ihre Zeit und das Gespräch.
Vielen Dank Ihnen.